Restaurierung Uncovered, ein Podcast von und mit Anna und Martina. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Anna und Martina, beide akademische Steinrestauratorinnen aus Wien. Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung. Reden über Realitäten und Klischees, Fakten und Irrtümer, Alltagsgeschichten und Special Moments. Und jetzt geht's los.
Hallo liebe Anna.
Hallo liebe Martina.
Und hallo an alle da draußen.
Wir sind jetzt bei Teil 3 unserer Reihe zu Notfallmanagement. Eine kurze Wiederholung. Im ersten Teil haben wir ein bisschen darüber gesprochen, welche Risiken und Gefahrenquellen es für Kunst- und Kulturgut gibt in einer Institution oder in einem Museum. Das bedeutet, man schaut sich an, welche Gefahren gibt es, wovon könnte mein Objekt denn betroffen sein? Ist die Wahrscheinlichkeit eines Brandes sehr groß oder doch eher, dass ich einen Schädlingsbefall erleiden könnte? Das muss man abwägen, das macht man anhand einer Risikoanalyse und schaue, wie wahrscheinlich sind diese Gefahrenquellen. Anhand dessen kann man dann einen Notfallplan erstellen. Darüber haben wir im zweiten Teil unserer Reihe gesprochen. Wer erstellt den Notfallplan? Welche Dinge muss ich dabei beachten? Welche Personen beziehe ich damit ein? Aber ja, wenn es dann zur Katastrophe, wenn es zum Notfall kommt, dann ist doch niemand so gut vorbereitet, auch wenn der Notfallplan super durchdacht ist. Und genau darüber sprechen wir in unserem dritten und letzten Teil unserer Reihe, wenn der Notfall eintritt und was dann zu tun ist. Und Martina, du hast schon anklingen lassen, du warst unlängst bei einem Museumsabend und dort sind verschiedene Museen aus Niederösterreich zusammengekommen und ihr habt doch genau über dieses Thema gesprochen.
Genau, anlässlich eben der Hochwasser Mitte September in Niederösterreich war das Überthema dieses Museumsabends und ich fand es total spannend, weil wirklich so die Frage, die im Raum schwebte, war, ja und was mache ich jetzt, wenn ich ins Museum komme und alle Objekte schwimmen im Wasser? Was mache ich? Gibt es da jetzt 10 goldene Regeln für die Erstversorgung? Und ich bin in mich gegangen und ich habe wirklich versucht, okay, eine konkrete Anweisung, was mache ich zuerst, zu definieren. Und ehrlich gesagt muss ich einfach sagen, eigentlich hätte ich allen Anwesenden sagen müssen, ja, also ehrlicherweise kommst du auf verschiedene Faktoren an, aber das ist halt genau nicht das, was jemand hören will, oder? Wenn er in einem Ernstfall ist und da geht es darum, schnell, effizient, ich muss sofort etwas machen, um möglichst viel noch zu retten und nicht, da gibt es so Faktoren und da muss ich jetzt Abwägungen treffen. Es ist ein schwieriges Thema, aber ich habe mir dann trotzdem überlegt, ein paar Empfehlungen, denke ich, kann man schon geben. Und die erste davon, was sich auch ein bisschen bei dem Museumsamt herauskristallisiert war, war das Thema Prävention. Also wirklich diese Vorsichtsmaßnahmen, bevor irgendwas kommt, Vorkehrungen treffen, präventiv arbeiten. Das ist einfach total wichtig. Wieder von dem Museumsabend möchte ich dir nur ein Beispiel erzählen. Du erinnerst dich ja, das hat ja wirklich gesamt Niederösterreich betroffen. Also alle Feuerwehren waren im Einsatz. Jeder persönlich, privat war irgendwie betroffen oder kannte jemanden, der betroffen war. Und viele Museumsmitarbeiter haben erzählt, okay, ja, ihre Institution war vielleicht auch betroffen, aber sie hatten überhaupt keine Möglichkeit, in ihr Museum zu kommen. Sie wohnen vielleicht 5, 10, 20 Kilometer weiter weg, hatten selber alle Hände voll zu tun. Und auch wenn sie nicht betroffen waren selbst, die Infrastruktur war vollkommen lahmgelegt. Du konntest nicht die Straßen benutzen. Es war einfach unmöglich, zu dem Museum zu kommen. Und teilweise haben die Leute halt dann über Überwachungskameras gecheckt, wie es denn der Zustand. Manche haben vielleicht doch jemanden gekannt, der in der Nähe wohnt und gefragt, hey, kannst du mal hinschauen, wie schaut's denn aus bei uns im Museum? Aber es war einfach, wenn die jetzt in ihrem Notfallplan vorgesehen gehabt hätten, dass sie oder ihre Kollegen, dass alle Museumsmitarbeiter sofort im Ernstfall zum Museum kommen, das wäre nicht möglich gewesen. Also das wäre einfach der gesamte Notfallplan, wenn es davon abhängig gewesen wäre, plupp, umsonst, weil sie nicht hingekommen wären und manche erst 3 Tage später das erste Mal im Museum dann waren.
Irgendwie ist das genau dieser Punkt. Man kann nicht den Notfallplan um einen Punkt oder um eine Maßnahme oder um eine Handlung aufbauen. Wir haben ja auch besprochen, er muss auch etwas flexibel sein, wenn die Infrastruktur nicht gegeben ist, dass man anders umplant und sagt, okay, das sind jetzt die ersten Schritte, die ich mache, weil ich eben jetzt nicht zum Objekt hin kann. Und ich habe auch mal gehört, dass wenn eben dieser Fall eintritt, dass halt viele nur anhand von Satellitenbildern sich ein Bild machen können, wie die Lage vor Ort ist, ist das Wasser wirklich schon am Gebäude oder wie breitet es sich aus, wie schaut es in der Umgebung aus, gibt es alternative Wege, die ich benutzen könnte, also das sind Satellitenbilder extrem hilfreich, aber naja, natürlich, wenn die Straße blockiert ist, dann was macht man dann?
Das mit den Satellitenbildern finde ich auch sehr spannend. Kurz Themensprung, aber das verwendet man auch sehr oft, wenn es um Raubgrabungen geht. Da hat man ja wirklich auch riesige Areale, die man eigentlich monitoren oder überwachen muss und kann halt nicht überall Trupps hinstellen oder das alles abfahren täglich. Das heißt, da arbeitet man auch viel mit Satellitenbildern, dass man da einfach Abgleiche hat und sieht, okay, wo finden irgendwelche Grabungsaktivitäten illegalerweise statt und kann dort dann einfach gezielt hinfahren und da wischt noch jemanden. Aber ja, das auf jeden Fall. Und eben genau deshalb wurde halt so oft betont, dass halt Prävention, also alles, was man vorher machen kann, wirklich wichtig ist. Und der Notfallplan ist trotzdem wichtig, mich jetzt nicht falsch verstehen. Aber natürlich sollte man sich, glaube ich, nicht dann zu sehr auf spezielle Leute zu sehr verlassen, dass die kommen können. Also man muss das halt auch mit einberechnen, dass einfach sein kann, dass meine Helfer nicht vor Ort sein können und vielleicht auch die Feuerwehr anderes zu tun hat. Es kommt auch immer auf den Katastrophenfall an, wie überregional er ist, ob es vielleicht sogar nationale Katastrophe ist. Also das sind immer Dinge, die man mitbedenken muss. Aber wenn es eben speziell um Wasser geht, was sich auch alle einig waren, was jeder auf Vorrat kaufen sollte, waren Luftentfeuchter, weil das auch sowas ist, aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, nach einer Hochwasserkatastrophe sind die Luftentfeuchter überall ausverkauft. Das heißt, sich das auf Vorrat in jeder Institution irgendwo hinzustellen, ist sicher nicht verkehrt. Dasselbe für Pumpen. Es gibt auch so etwas Ähnliches wie Sandsäcke, es nennt sich Flatsacks. Das sind wie eine Art Sandsäcke, wo man aber keinen Sand braucht, die sich durch das Wasser, das sie aufsaugen, selbst füllen und dann eine Wasserbarriere bilden, 2 in 1. Sie saugen das Wasser auf, was ich loswerden will und sind gleichzeitig eine Barriere für nachkommendes Wasser. Und eben allgemeine Dinge, das letzte Mal haben wir es ja schon kurz angesprochen, Objekte nicht am Boden lagern, alles hochlagern, wenn es geht, nichts unter Wasser führen, Leitungen lagern.
Sowieso Prävention ist das A und O und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass es immer etwas ist, was vernachlässigt wird tendenziell, weil es oft Maßnahmen sind, die jetzt keine akuten Maßnahmen sind. Also es ist keine Restaurierung an einem Objekt oder an einer Raumschale, sondern es geht wirklich um kleine Eingriffe, die man setzt, um aber das Raumklima zu verbessern oder eben die Lagerung der Objekte zu verbessern oder einfach die Inventarisierung der Objekte zu aktualisieren. Also lauter kleine Eingriffe, die erfolgen sollten, aber Daily Business ist dann immer wichtiger oder es rutscht in der Prioritätenliste gefühlt immer ein bisschen weiter runter, aber es ist wirklich extremst wichtig.
Ja, was ich mir noch überlegt habe, ist das Thema Verbringung, Evakuierung. Also wenn ich einen Schadensort habe, wo Objekte betroffen sind, sagen wir eben wieder, wir sind in einem Museum oder einem Depot, tendiert man vielleicht sehr schnell dazu zu sagen, okay, da steht Wasser, ich muss alles rausbringen. Kann ein erster Gedanke sein, der einem kommt. Total nachvollziehbar, muss man aber, denke ich, schon kritisch reflektieren, ob wirklich eine Verbringung, Evakuierung sinnvoll ist und die Objekte besser schützt, als wenn man sie am Schadensort belässt. Da spielen halt wieder mehrere Faktoren rein, aber es kann halt einfach sein, wenn das Wasser nur 5 cm steht, alle Objekte eigentlich auf Regalen hochgelagert sind, muss ich nicht gleich alles evakuieren und rausbringen, sondern wenn ich mir sicher bin, dass kein Wasser mehr nachkommt, ich das Wasser abpumpen kann und ich dann Luftentfeuchter aufstelle und eine gute Luftzirkulation herstelle, kann ich die Objekte dort belassen. Wenn ich sie jetzt evakuiert hätte, hätte ich das Problem, okay, ich habe hunderte, tausende Objekte, die ich woanders hinbringe. Wo bringe ich sie hin? Wie dokumentiere ich das? Handling und Transport bergen immer das Risiko für weitere Schäden durch Manipulationsfehler, etwas fällt hinunter, man stößt irgendwo an. Also das birgt natürlich immer ein Risiko. Und wenn ich sie woanders hinbringe, muss ich natürlich dort gewährleisten, dass die Bedingungen dort sicher besser sind als am Ursprungsort. Also es ist schon abzuwägen, ist eine Evakuierung oder Verbringung immer sinnvoll. Natürlich gibt es auch Fälle, wo es total Sinn macht und wichtig ist, dass sie wegkommen vom Schadensort. Dann kann ich noch überlegen, okay, wie weit muss ich sie dann wegbringen? Ein Raum ein paar Stockwerke höher, ein Nebentrakt vom Gebäude. Also kann ich in meiner Institution bleiben, was auch Vorteile bringt, was Versicherung angeht, Übersicht, Dokumentation, Gefahr, dass irgendwas verloren oder gestohlen wird, oder muss ich es wirklich rausbringen?
Ja, Stichwort Handling. Ich finde, das ist ein Riesenthema. Du hast es eben angesprochen, bei einer Evakuierung, die Gefahren sind einfach so groß, dass viel größere Schäden noch am Objekt stattfinden können. Und wenn du jetzt vorgeschädigte Objekte hast, die jetzt noch zusätzlich unter Wasser stehen und Feuchtigkeit dringt in das Objekt ein und die Objekte verändern sich dann natürlich. Also wassergetränkte Objekte sich ganz anders verhalten, wenn wir beispielsweise Textilien haben oder denken wir einfach an einen großen Teppich und der steht unter Wasser, dann ist der auch extrem schwer, wenn der sich vollgesogen hat mit Wasser. Also kann man den dann überhaupt tragen? Wirklich viele, viele Punkte beim Handling zu betrachten. Und es ist natürlich auch das Problem, wir haben ja nicht nur Objekte aus irgendeinen Stoffmaterialien oder nur aus Stein, nur aus Metall. Wir haben ja auch oft Materialkombinationen. Und in Berührung mit Wasser verhalten die sich unterschiedlich. Sie können brüchig werden, sie können sich auflösen. Also es gibt eine Reihe von Schadensprozessen, die in Gang gesetzt werden. Und da ist halt dann die Frage, wenn man jetzt noch eine mechanische Beanspruchung von außen, also ich hebe es an oder zerdrücke es oder greife es falsch an, dann kommen mehr Schäden vielleicht zustande, als wenn man es einfach vor Ort belässt. Was würdest du dann noch sagen zu Punkte Handling?
Ich bin da voll bei dir eben. Also Handling, falsches Handling birgt das Risiko für Schäden. Aber ich möchte da jetzt auch nicht sagen, okay, alles muss dort bleiben und man darf nichts evakuieren. Also es ist auch, oder in den meisten Szenarien und Katastrophen, von denen ich gehört oder über die ich in Artikeln gelesen habe, kam es zu einer Evakuierung. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, einfach weil man halt wirklich die Objekte aus diesem Gefahrenbereich rausbringen wollte. Ich verstehe es und viele von euch denken sich jetzt wahrscheinlich auch, okay, das Objekt ist ja eh schon geschädigt. Also wenn ich da jetzt noch einmal falsch angreife und vielleicht kriegt es einen kleinen Riss oder eine Druckstelle, weil eine Grundierung weich geworden ist, ist das jetzt auch nicht mehr so das große Drama. Es stimmt, viele Objekte sind ja auch schon dann beschädigt und durch den Transport mache ich es vielleicht doch nicht wirklich viel schlimmer. Ich wollte einfach nur diesen Punkt aufgreifen, dass es eben nicht immer notwendig ist.
Machen wir vielleicht ein Beispiel, dass man einfach ein bisschen umdenkt. Also du stehst jetzt in dem Museumsdepot, es ist alles unter Wasser und es schwimmen eben die Objekte. Und jetzt hast du, keine Ahnung, ein Buch, was irgendwie im Wasser schwimmt und schon vollgetränkt ist. Und dann hast du irgendwie noch eine Steinfigur, die sich auch schon mit Wasser vollsaugt. Und jetzt habe ich noch ein Gemälde, was dann auch noch an mir vorbeischwimmt. Und dann habe ich noch irgendeinen kleinen Holzschränkchen noch mit Metallappliken und Filigranen mit feingliedrigen Goldarbeit noch drauf. Die sind alle unter Wasser und du stehst da und du hast natürlich diesen ersten Instinkt, ich muss alles retten, du kannst aber jetzt nicht alles retten. Da würde ich mal sagen, da kann man die Steinfigur mal ignorieren. Stein steckt das noch am besten von allen Materialien weg. Also ich würde, glaube ich, zuerst zu diesem Holzschränkchen greifen mit den verschiedenen Materialkombinationen, weil das könnte ein bisschen schwieriger dann sein. Wo würdest du zuerst hingreifen?
Ich würde zuallererst etwas ganz anderes machen. Und zwar, je nach Katastrophe würde ich überlegen, welche Objekte könnte es denn in absehbarer Zeit noch treffen, die jetzt aber noch vollkommen unbeschädigt sind? Also ich würde wirklich versuchen, wenn es unbeschädigte Objekte gibt, wo ich aber absehen kann, dass die in einer Stunde, in einem Tag ebenfalls unter Wasser sind, dann rette ich die zuerst. Also retten, ich lagere sie vielleicht hoch, ich verbringe sie schnell, dass ich einfach nicht noch mehr Objekte habe, die beschädigt sind. Also das wäre so meine erste Prio. Wenn kein Wasser nachkommt und ich mich wirklich auf die Beschädigten stürzen kann oder um die bereits Betroffenen kümmern kann, dann würde ich ähnlich wie du nach Materialität gehen, also zuerst die Objekte, die aus Materialien sind, die einfach empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit sind und wo eher das Risiko besteht, dass sie sehr schnell Folgeschäden erleiden. Das sind mal organische Materialien vor anorganischen, wobei es bei den anorganischen auch Ausnahmen gibt. Hier ist zum Beispiel Eisen ein Thema, weil Eisen rostet einfach wahnsinnig schnell. Hier ist niedrig gebrannte Keramik ein Thema. Ebenso alles archäologische Funde insgesamt können auch eher empfindlich sein. Und dann halt alles organische, also wie du schon gesagt hast, Holz, Leder, Elfenbein, Gemälde, Textilien, aber eben auch Papier und Bücher würde ich auch prioritär aus dem Wasser holen. Wenn ich sehr, sehr viele Bücher und Archivgut habe, was nass ist, besteht dort natürlich auch wahnsinnig schnell die Gefahr einer Schimmelbildung. Das heißt, wenn die sehr lange feucht sind und nicht trocknen, schimmeln die. Ja, eigentlich würde ich nur die Metalle, die Gläser und die Steine schwimmen lassen erstmal und den Rest rausholen. Da, welche Prios ich setzen würde, ich glaube, das kommt auf die Sammlung dann wirklich an. Ob es in der Sammlung einfach wirklich so Schwerpunkte gibt oder Objekte, die einen sehr großen monetären oder ideellen Wert hat, dass man einfach sagt, okay, die zuerst oder es sind Objekte, die für die Region oder die Institution selbst sehr sinnstiftend sind.
Und wenn ich dann meine Objekte berge, wie dokumentiere ich das am besten? Weil es natürlich klar, je nachdem, wo ich sie dann verbringe, das muss ja alles dokumentiert werden, wie unter Anführungszeichen aufwendig gestalte ich diese Doku. Ich mache einfach ein Foto von dem Fundort, die Inventarnummer und wohin ich es gebe oder inwieweit ins Detail sollte man da gehen?
Also es ist ja so in Museen, dass Objekte inventarisiert sein sollten, in den meisten Fällen noch inventarisiert sind. Also jedes Objekt hat eine individuelle Nummer, anhand dessen man es identifizieren und in der Datenbank, die das Museum hat, finden kann. Wie du bereits gesagt hast, die Dokumentation ist sehr, sehr wichtig in einem Notfall, dass ich einfach weiß, welche Objekte habe ich hinausgebracht, wohin habe ich sie gebracht. Und es ist aber oft so schwierig, dass man dann wirklich, ich nehme das Objekt raus und jetzt suche ich mal die Inventarnummer, die nicht vorne bei der Skulptur auf der Stirn draufsteht, sondern vielleicht hinten ganz klein auf der Unterseite, also nicht an einem prominenten Platz angebracht wird. Und die zu suchen, ist schon mal sehr aufwendig.
Ja, in den meisten Fällen ist ja die Inventarnummer auch nicht direkt am Objekt drauf, sondern in Hand eines Bändchens und einem extra Schild. Und das ist dann irgendwo weggeschwommen und teilweise gar nicht mehr am Objekt auffindbar, oder?
Genau, das kommt auch noch dazu. Also prinzipiell im Notfall, wenn man das dokumentieren will, wie viele Objekte von wo nach wo gehen, macht man meistens eine Art von Notfallinventar. Also man vergibt einfach neue Nummern. Das kann jetzt ganz simpel von 1 bis 100, kann aber auch ein bisschen ausgeklügelter sein mit einer Buchstaben-Zahlen-Kombination, dass ich auch gleichzeitig in der Nummer den Fundort oder den Bergungsort inkludiert habe und dann einfach weiß, okay, das Objekt war in dem und dem Raum oder in dem und dem Depot. Und dann normalerweise erfasst man halt wirklich nur ganz grob, um was handelt es sich. Manchmal werden ungefähre Maße, ungefähre Gewichtsangaben auch dazugegeben. Da geht es dann oft darum, an dem Bergungsort, wo ich es hinbringe, dass ich da bessere Übersicht habe, was für große und was für schwere Objekte denn da kommen. Man kann den Zustand ganz, ganz grob dokumentieren, also wirklich nur beschädigt, unbeschädigt, ist schon schimmelig. Da kann man sich ein paar Kategorien überlegen, aber das ist natürlich keine Bestands- oder Zustandsaufnahme, wie wir es jetzt sonst machen oder wie es bei einer normalen Inventarisierung gemacht wird für ein Museum.
Das wäre keine Aufgabe für mich, weil ich bin so detailliert und viel zu genau, was in so einer Situation überhaupt nicht gefragt wird, weil es ist ein enormer Zeitdruck. Und so ein Notfallinventar wird ja meistens ja dann nicht auch von einem Restaurator, Restauratorin durchgeführt, sondern von dem Ersthelfer, Helferin.
Genau, also es ist halt wirklich nur die Idee, einfach diese Objektnachverfolgung zu garantieren. Und natürlich muss ich dann auch am Objekt die Nummer, die ich vergeben habe, anbringen. Also meistens einfach, die schreibe ich nicht drauf, sondern nehme ein Schnürchen und ein Schildchen, was wasserresistent ist und dann geht's weiter. Und dann geht man also so vor, dass man mal vorsortiert und verschiedene Bearbeitungsstraßen bildet. Also man kann sich das vielleicht wirklich wie lange Tischbänke vorstellen. Und dann gibt es die Bearbeitungsstraße, das ist trocken, das ist feucht und das ist nass. Weil ich natürlich, nasse Sachen muss ich trocknen, trockene Sachen muss ich nicht mehr trocknen. Das heißt, ich sortiere vor und dann kann ich auch noch einmal in Materialitäten separieren. Also nasse Textilien auf eine Straße, nasse Gemälde auf eine Straße, nasse Holzobjekte auf eine Straße und so weiter. Weil die Idee halt da ist, dass diese Materialien, diese Objekte unterschiedliche Ansprüche bei der Trocknung haben. Zum Beispiel Metallobjekte kann ich recht schnell trocknen. Also da kann ich wirklich schauen, dass da gute Luftzirkulation da ist. Die kann ich auch in die Sonne legen zum Trocknen. Bei Holz kann es ein Problem werden, wenn ich es in die Sonne lege oder in einen wärmeren Raum bringe, weil das Holz durch die Wasseraufnahme quillt und dann bei der Trocknung wieder schrumpft. Und wenn das zu schnell passiert, kann es dazu Rissen kommen, können Verbindungen aufgehen, können sich Teile verziehen. Also da muss man ein bisschen vorsichtiger vorgehen bei der Trocknung. Und es gibt einfach manche Materialien, die muss man schnell trocknen und manche, die muss man eher sanfter trocknen. Bei der Trocknung ist halt die einfachste Trocknung die Lufttrocknung. Also ich bringe es in einen großen Raum und lasse es dort trocknen. Oder wenn ich schönes Wetter habe, ich kann es sogar im Außenbereich trocknen lassen, die Objekte. Und also jeder hat schon mal irgendwas ausgeschüttet und Objekte dann getrocknet. Da muss man einfach schauen, dass möglichst an viele Bereiche, an viele Oberflächen des Objekts Luft strömen kann, dass Luft auch strömt, also dass dementsprechend eine Luftzirkulation da ist. Das kann man schon mit Ventilatoren auch zusätzlich erzeugen, dass da einfach wirklich einen guten Luftaustausch gibt. Weil wenn ich sehr, sehr viele nasse Objekte in einem Raum habe, habe ich halt gleich einmal 100% Luftfeuchtigkeit und dann trocknen mir die Sachen ja nicht mehr. Also ich muss wirklich konstant diese feuchte Luft rausbringen. Also das muss man achten und man darf auch nicht unterschätzen, dass es schon eine sehr personalaufwendige Sache ist und man braucht viel Platz. Man muss die Objekte so auflegen, dass sie möglichst nicht aneinander liegen. Bücher öffnen, Schränke, die Schubladen öffnen, das überall gut Luft dazukommen kann und man kann zusätzlich auch mit absorbierenden Materialien arbeiten. Also Stoffe, Vliese, aufsaugende Tücher kann man zusätzlich noch benutzen, die Objekte darauf lagern, dass die einfach die Feuchtigkeit herausziehen. Auch Löschpapier funktioniert zum Beispiel, aber das muss man dann natürlich austauschen. Das heißt, da braucht man viele Hände, viel Personal, die regelmäßig da herumgehen, Objekte wenden, die Materialien, die Wasseraufsaugenden austauschen, schauen oder beobachten, ob es zu keiner Schimmelbildung kommt. Also das sind alles Dinge, die sehr aufwendig sind, aber es ist eine sehr kostengünstige und relativ einfache Methode der Trocknung, wenn es die Anzahl an Objekten erlaubt.
Okay, und dann hast du mir aber noch gesagt, man kann die Objekte auch gefriertrocknen. Im ersten Moment hört sich das halt ziemlich hardcore an, weil einfrieren, ich glaube, damit assoziiert man eher mehr Schäden, aber eigentlich ist es überhaupt nicht der Fall. Also welche Objekte würde man dann einfrieren und warum macht man das?
Genau, die Gefriertrocknung ist halt so die zweite sehr oft verwendete Methode, um sehr große Mengen an Objekten, die feucht sind, zu trocknen. Besonders gern macht man das bei Büchern und Papier, da ist es auch wirklich erprobt, weil durch das Einfrieren ich Schadensprozesse stoppe. Also Auslaufen von Tinten, Schimmelbildung, das alles kann ich durch ein Einfrieren stoppen. Und mit Einfrieren, dann meine ich wirklich ein mehr oder weniger Schockfrieren. Also nicht ein langsames, ich bewege mich Richtung minus 10 Grad, sondern ein, ich bewege mich sehr schnell auf sehr niedrige Temperaturen. Also so um die 0 bis minus 20 Grad und dort sollten die Objekte dann verbleiben. Wenn natürlich zum Beispiel Bücher dementsprechend vorbereitet, die werden dann in Polyethylenfolie, also Klarsichtfolie eingeschlagen, dass sie einfach die Form, dass die stabilisiert wird und dann werden kistenweise die in riesige Gefrierhäuser gebracht und eingefroren. Damit gewinne ich mal Zeit, weil dann sind die eingefroren, stabil und dann kann ich langsam mit der Gefriertrocknung beginnen. Dabei werden Objekte, die eingefroren sind, unter dem Gefrierpunkt getrocknet, also das Wasser direkt vom eisförmigen in den gasförmigen Zustand überführt. Die Objekte kommen dann raus, sind trocken und es kam nicht mehr zu diesem Kontakt mit flüssigem Wasser, den man vermeiden will. Und das ist eine sehr schonende Variante dann. bei Büchern und Papier sehr erprobt. Es gibt auch einige Studien, die das immer wieder untersucht haben, ob es da zu Schäden kommt. Und es konnte bisher noch nicht wirklich festgestellt werden, dass da größere Schäden entstehen, als nicht schon durch den Wassereintrag entstanden sind. Wenn ich an kilometerlange Regale denke, voll mit Büchern, die kann ich dann nicht mehr lufttrocknen. Also wenn es ein Archiv, eine Bibliothek trifft, das ist so viel an Papier und Büchern, die würden einfach davon schimmeln, wenn ich sie nicht einfriere. Aber natürlich kann ich nicht alles einfrieren. Es gibt eine recht Liste, die habe ich dir ja auch in der Vorbereitung geschickt. Eine von vielen mit Ausnahmen bezüglich des Einfrierens. Da gehören zum Beispiel dazu Gemälde, also alles auf Leinwand oder auch Tafelbilder. Dazu gehören Objekte mit komplexen Strukturen, die unterschiedliche Materialien haben, die sich eventuell beim Einfrieren unterschiedlich verhalten, beispielsweise Musikinstrumente oder andere Kompositobjekte. Dazu gehören Objekte aus Elfenbein, Knochen, alles aus Kunststoffen, also besonders zeitgenössische Kunst, Objekte aus Holz, Objekte aus Stein, sollte man auch nicht einfrieren. Also es gibt sehr, sehr viele Ausnahmen und deshalb ist halt für mich das Einfrieren für Buch, Papier bewährt und hilfreich. Aber sonst bei heterogenen Sammlungsbeständen, ich weiß nicht, ob ich mich bei vielen Sachen trauen würde, sie einzufrieren. Braucht es mehr Studien, mehr Untersuchungen? Sollten wir ein Forschungsprojekt starten?
Mhm. Aber ja, das ist doch schon eine recht lange Liste an Materialien, die man einfach da nicht so behandeln sollte. Also wenn sich das wirklich eher auf den Papierbereich beschränkt, dann hat das so seinen Sinn. Und also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass ich meine verschiedenen Straßen habe und eben diese Nachsorge betreibe, dann ist das ja extrem zeitintensiv. Also das dauert ja wirklich lange und man kann ja nur sukzessive Objekte dann wieder zurück ins Depot. Und das Depot, das muss ich ja auch erst einmal trocken kriegen und muss schauen, dass da alles passt. Und vielleicht kann ich ja auch da schon Maßnahmen ergreifen, dass ich weiß, okay, ich hatte jetzt ein Hochwasser und diese Regalebenen, die können grundsätzlich weiter rauf, die muss ich erst gar nicht wieder da unten einräumen. Oder also da gibt es ja auch, glaube ich, viele Punkte, wo man da schon an der Depotsituation etwas verbessern kann, adaptieren kann und auch meinen Notfallplan unbedingt adaptieren muss, welche Erfahrungswerte man damit gesammelt hat.
Genau, ich glaube auch, dass Katastrophen auch viel an Erfahrungspotenzial bieten, an Dingen, die man lernen kann und dann in der Zukunft besser machen kann. Und womit ich vielleicht dann abschließen möchte, ist, also die Erstversorgung ist wichtig und kann beschädigte Objekte wirklich, also die richtige und schnelle Erstversorgung kann wirklich viele Objekte auch retten. Und das war halt auch sowas, was ich von ein paar Institutionen nach dem Hochwasser in Niederösterreich gehört habe. Die haben halt manche im Affekt einfach Objekte, die halt betroffen waren, weil sie überfordert waren mit der Situation oder nicht wussten, was sie jetzt machen sollen. Und die waren dann nass und auch noch schlammig und waren sich einfach nicht sicher, ob man die noch retten kann. Und dann wurden sie ihrem Schicksal überlassen. Und im Nachhinein haben auch die gesagt, vielleicht wenn wir uns vorher da ein bisschen mehr zur Erstversorgung Gedanken gemacht hätten, hätten wir sie schon retten können. Dann hätten wir sie schon vielleicht mit sauberem Wasser abspülen, dann dementsprechend trocknen und dann nochmal begutachten lassen oder gemeinsam mit einem Restaurator schauen, kann man was restaurieren, wie groß ist der Schaden. Ich hoffe, dass uns oder dass Österreich in der nahen Zukunft von derartigen Katastrophen und Hochwassern verschont bleibt.
Ich glaube, Österreich sollte einfach sehr viel Geld in Grundlagenforschung in diesem Bereich stecken, weil wir das einfach, ja, ich glaube, das wird jetzt ein jährliches Problem werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, dass man drüber redet. Und was ich mich jetzt einfach noch gefragt habe, wir haben ja bei der Erstellung des Notfallplans darüber gesprochen, dass es an und für sich recht viel Infomaterial gratis online zur Verfügung gestellt wird. Es gibt verschiedene Guidelines, Broschüren, Manuals, die man runterladen kann, auch mit sehr vielen Beispielen. Also man kann sich da schon sehr viel Anleitung holen, wie man so etwas erstellen kann oder wo man Erfahrungswerte austauschen kann. Aber jetzt angenommen, ich bin einfach ein kleines Museum. Ich habe noch nicht so viel Erfahrungswerte in diesem Bereich gesammelt. ich habe jetzt das Problem mit dem Hochwasser, mit den geschädigten Objekten und bevor ich jetzt das Objekt wegschmeiße, wo ich mir aber gar nicht sicher bin, kann ich das retten oder nicht, macht das da noch Sinn, ist da noch was zu retten, gibt es da eigentlich eine Institution, eine Stelle, an die man sich wenden kann und fragen kann, gut, kann da bitte jemand kommen und sich das anschauen und darüber entscheiden, wie man weiter vorgibt? Also gibt es da sowas wie eine Anlaufstelle für den Notfall?
Es gibt verschiedene Anlaufstellen, also auch in Österreich. Ich sehe jetzt da zum Beispiel schon die Universitäten, also ich arbeite ja an einer, also schon als Anlaufstellen auch für Betroffene, an die sie sich wenden können, die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auch ICOM Österreich, also das International Council of Museums mit Zweigstelle in Österreich, die sind da auch sehr aktiv und in der Vernetzung oder der Herstellung von Kontakten sehr engagiert. Der Notfallverbund Österreich, eben dieser Zusammenschluss aus Museen, die sich im Notfall gegenseitig helfen. Also es sind ja auch andere Museen, die vielleicht Erfahrungswerte in dem einen oder anderen Bereich gesammelt haben, immer eine gute Anlaufstelle und eben die du angesprochen hast. Diverse Leitfäden und Handlungsempfehlungen auf Deutsch oder Englisch, die online teilweise Open Source verfügbar sind. Also es gibt einiges an Quellen und auch Anlaufstellen, an die man sich in so einem Fall wenden kann.
Ja, das ist doch mal was Positives. Nein, vielen Dank, Martina, für die heutige Folge. Ich fand, es war extrem spannend. Ich habe sehr viel dazugelernt. Nein, es waren sehr, sehr viele neue Sachen auch dabei für mich. Und das fand ich einfach cool, dass wir das mal so durchgedacht haben, vor, während und nach einem Notfall, was es da alles zu bedenken gibt. Und ich bin da echt froh, dass du da so eine große Expertise in diesem Gebiet hast, dass wir darüber reden können.
Die Freude war ganz auf meiner Seite. Wie gesagt, das ist mein Herzensthema und ich freue mich sehr, dass wir diese 3 Folgen dem gewidmet haben. Dann bis zum nächsten Mal, liebe Anna.
Bleibt nur noch eins zu sagen. Feedback und Anregungen sind erwünscht. Martina, wie kann man uns am besten erreichen?
Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal, liebe Anna.
Bis bald, liebe Martina.